Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Drei Richterposten sind bekanntlich zu besetzen am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der erste Versuch des Bundestags war ja bekanntlich grandios gescheitert vor der Sommerpause im Juli. Die Wahl wurde damals kurzerhand unter riesigem Ärger abgeblasen. Heute also der zweite Anlauf mit unserer Korrespondentin Nadine Lindner. In unserem Hauptstadtstudio habe ich sprechen können im Verlauf der Sendung. Ein etwas ungewöhnliches Format, in dem heute im Bundestag abgestimmt werden soll. Meine Frage an Sie, was genau ist geplant?
Auf der Tagesordnung des Bundestags ist es jetzt terminiert für 16.20 Uhr. Allerdings wird es dann keine Aussprache, keine Debatte geben, sondern es werden lediglich die Wahlurnen geöffnet und das für ganze 120 Minuten. Während dieser Zeit können dann die Bundestagsabgeordneten einen Stimmzettel abgeben. Auf dem stehen dann die Namen aller drei Kandidaten drauf und es ist dann auch nur ein Wahlgang angesetzt. Es ist eine geheime Wahl und das erhöht natürlich den Unsicherheitsfaktor, weil unklar ist, wie der einzelne Abgeordnete abgestimmt hat. Wenn Stimmen fehlen sollten, kann nicht nachvollzogen werden, wo sie dann am Ende gefehlt haben.
Drei Kandidaten stehen ja zur Wahl, zwei, deren Namen schon länger gehandelt werden. Eine neue, wer sind Sie?
Ja, also es sind zwei Frauen, es ist ein Mann. Eine ist Ann-Kathrin Kaufold. Dieser Name war schon im Juli auch mit auf dem Tableau. Sie ist Rechtswissenschaftlerin, 49 Jahre alt, hat Stationen unter anderem im Bundesjustizministerium, ist aber jetzt schon seit einigen Jahren, seit 2016, Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der LMU in München, dort mit dem Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht besehen. Auch an ihr gab es Kritik, teils scharfe von der AfD, die ihr unterstellt hat, sie würde Enteignungen befürworten, weil sie Teil einer Berliner Kommission ebenso zu diesem Thema Enteignung war. Allerdings wurde sie nicht nominiert von den Unterstützern dieser Eignungen. Und so hat auch diese Kritik dann nicht großflächig bei den Abgeordneten der Union verfangen. Neuer Name ist Sigrid Emmenegger, 49 Jahre alt, derzeit Richterin am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, in einem Senat, der vor allem für Energierecht zuständig ist. Frau Emmenegger kennt schon das Bundesverfassungsgericht, wenn auch nicht lange. Sie war dort von 2013 bis 2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und der dritte Name ist Günther Spinner. Er ist vom Bundesverfassungsgericht selbst vorgeschlagen worden. Die Union hat ihn jetzt aber auch nominiert und so ins Verfahren eingebracht. 53 Jahre alt, schon seit vielen Jahren Richter am Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Dort vor allem Vorsitzender eines Senates, der sich mit Schadenersatz und dem Thema Entschädigung befasst.
Und die Frage aller Fragen, wie ist jetzt Ihre Erwartung, wird die Wahl durchgehen? Und ganz kurz, was ist denn, wenn die Wahl scheitern sollte?
Es ist jetzt so, es sind 630 Abgeordnete im Bundestag gewählt. Falls sie alle abstimmen, kommen CDU, CSU, SPD und Grüne auf 413 Abgeordnete, brauchen aber 7 Stimmen der Linksfraktion. Und da ist es so, dass die Linksfraktion möglicherweise etwas unterschiedlich sich verhält. Daran, dass am Ende die 2/3-Mehrheit erreicht wird, da hat im Moment eigentlich niemand Zweifel, weil niemand das Gericht schädigen möchte, das Bundesverfassungsgericht und natürlich auch innerhalb der Koalition niemand Interesse hat dann an einem großen politischen Chaos. Das würde es geben. Falls der Bundestag nicht die nötige Mehrheit hat, dann würde der Bundesrat quasi einspringen. Politisch wäre es aber dann ein großer Schaden für die Koalition.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das die Kollegin Nadine Lindner. Ines Schwertner, die Co-Vorsitzende der Linkspartei, sagte im Deutschlandfunk, die Abgeordneten der Linken könnten bei der Richterwahl nach ihrem Gewissen entscheiden.
Das Problem ist, dass wir sagen, mit dieser CDU, mit diesem Verhalten ist gerade keine Demokratie, kein Staat zu machen. Und wir sagen, die Verantwortung liegt bei der CDU, sich die Stimmen dafür zu holen. Wir können nicht garantieren, ich kann auch niemanden zwingen in meiner Fraktion, dann mitzustimmen, wenn sie dieses Verhalten für grundfalsch halten. Und deswegen finde ich es richtig, hier zu sagen, die Abgeordneten können selbst entscheiden. Am Ende werden es wahrscheinlich die Linken sein, die eher noch das Grundgesetz und die Institutionen schützen. Da muss ich die CDU fragen, wo sie eigentlich steht.
Zwei Tage nach der vorübergehenden Schließung des Kopenhagener Flughafens sind in Dänemark erneut über mehreren Flugplätzen Drohnen gesichtet worden. Jana Sinram.
Die ersten Drohnen wurden am Abend gegen 22 Uhr gesichtet. Erneut waren mehrere von ihnen unterwegs, erneut mit eingeschaltetem Licht. Betroffen waren diesmal 4 Flughäfen in der Region Jütland: Aalborg, Esbjerg und Sønderborg sowie der Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup. Gegen 2 Uhr seien die Drohnen wieder verschwunden, teilte die Polizei in Südjütland mit. Inzwischen sind die Flughäfen wieder offen.
Der Osteuropa-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Stefan Meister, zeigte sich hier im Deutschlandfunk überzeugt, dass Russland hinter diesen Drohnenvorfällen stecke.
Ich habe keinerlei Zweifel, dass es Russland ist, sozusagen, der hier das in die nächste Stufe seiner hybriden Kriegsführung gegenüber Europa und der NATO eingetreten ist, dass jetzt sozusagen nach diesen vielen Angriffen auf Infrastruktur massiv diese Drohnentests sozusagen an verschiedenen Flanken, also der Ostflanke sozusagen an verschiedenen Punkten der Ostflanke testet und eben hier ganz klar auch unsere Reaktion und natürlich auch die Reaktion der Amerikaner insbesondere sich anschaut und eben auch sich fragt, wie werden wir reagieren und wie kann man uns sozusagen auch verunsichern.
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich für die Zwangsverhütungsmaßnahmen gegen grönländische Frauen in den 60er und 70er Jahren entschuldigt. Julia Weschenbach.
Ein Kapitel in der grönländisch-dänischen Geschichte, das nie hätte geschrieben werden dürfen. So beschreibt Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen in Nuuk das, was mehr als 4000 grönländischen Frauen passiert ist. Einige der Frauen haben sich im Kulturhaus der grönländischen Hauptstadt versammelt, um von Frederiksen endlich die Worte zu hören, auf die sie Jahrzehnte gewartet haben.
Es tut mir leid. Entschuldigung dafür, was euch angetan wurde, weil ihr Grönländerinnen seid. Entschuldigung für das, was euch genommen wurde. Und für den Schmerz, den das verursacht hat. Im Namen Dänemarks, Entschuldigung.
På vegne af Danmark.
Die Opfer sexuellen Missbrauchs müssen unter Umständen auf Entschädigungsleistungen vom Bund verzichten. Darauf hatte die unabhängige Beauftragte Kerstin Klaus hingewiesen. Dazu sagte die zuständige Ministerin Karin Prien von der CDU heute früh hier im Deutschlandfunk, jetzt sei der Bundestag gefragt.
Die Mittel sind genauso hoch wie vorgesehen. Da ist nichts gekürzt worden, aber sie reichen eben nicht aus. Es haben sich also mehr Betroffene entschieden, Anträge zu stellen. Und dafür reichen die Mittel jetzt nicht mehr
aus. Also kann sein, dass da Betroffene in die Röhre schauen. Das würden Sie dann schon so festhalten.
Ist das. Wenn das Parlament hier nicht nachbessert, wäre das die Konsequenz. Und deshalb hat das Parlament uns aufgefordert, hier eine rechtssichere Grundlage zu schaffen. Und dann ist es Aufgabe des Parlaments, hier zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen.
Nach der Entscheidung von Bundeskanzler Merz, keine Rüstungsgüter mehr nach Israel zu liefern, die im Gazakrieg eingesetzt werden könnten, sind die Rüstungsexporte von Deutschland nach Israel auf Null gesunken. Georg Schwarte.
Das jedenfalls geht aus einer Anfrage des linken Bundestagsabgeordneten Ulrich Toden an das zuständige Wirtschaftsministerium hervor, die der deutschen Presseagentur vorliegt. Merz hatte den teilweisen Exportstopp damals mit dem aggressiven Vorgehen Israels im Gazastreifen begründet. Israels Premier Netanyahu warf Deutschland daraufhin vor, mit diesem Schritt die islamistische Hamas für deren Terror zu belohnen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 hatte die Bundesregierung die Rüstungsexporte nach Israel zunächst deutlich verstärkt. Deutschland war nach den USA bisher einer der Hauptlieferanten für Rüstungsgüter.